Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe eures hoffentlich Lieblingspodcast Science und so Wissenschaft küsst Kultur. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite, wie immer, ohne ihn geht's gar nicht, Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo, lieber Sascha.
Hallo, lieber Shaggy.
Ich bin eine Frage ein bisschen... Ich habe so ein schönes Intro für unsere Folge gebastelt.
Entschuldigung, habe ich das kaputt gemacht? Tut mir leid.
Stell dir vor, du setzt dich abends hin, willst gerne etwas Musik hören. Was machst du? Legst du die Schallplatte auf, machst du eine Musikkassette, deinen Kassettenrekorder, holst du eine CD aus dem Regal, legst du den CD-Player, nimmst du deinen MP3-Player, deinen alten Klinkenkopfhörer und hörst rein oder öffnest du den Streamingdienst oder hörst du gar keine Musik? Wie machst du es?
Die passende Antwort wäre eigentlich zu sagen, ich sage Siri, spiel mal was, aber das mache ich tatsächlich gar nicht. Ich habe meine ganze Musik als CDs und habe die alle auf dem Computer selber übertragen. Und höre dann quasi meine CDs, aber eben über den Computer oder über das Telefon. Ja.
Also keine tolle Musikanlage in der Wohnung, über die du dann auch
hörst. Doch, habe ich tatsächlich, aber die habe ich vor allen Dingen für mein Heimkino.
Ah.
Also da höre ich kaum Musik drüber, was schade ist, aber es ist so praktisch mit den ganzen kabelfreien Lautsprechern und mit dem Telefon und den Kopfhörern kannst du ja inzwischen überall Musik hören.
Ja, Musik ist unser Thema, beziehungsweise Musikformate im Zeitwandel, kann man das so sagen? Also wir werden über die MP3 natürlich sprechen, aber wir fangen auch hier ganz, ganz vorne zumindest an mit der Schallplatte. Noch vor der Vinyl-LP fangen wir doch ganz vorne an. Und zwar
mit der Shellac-Platte.
Ja, fangen wir mal mit Thomas Edison an. Weißt du, dass der da auch tatsächlich involviert war?
Thomas Edison war ja in alle möglichen Sachen involviert. Ich weiß, der hat damals die Wachswalze erfunden, weiß gar nicht, wie die genau heißt, aber da hat er Audioaufnahmen draufgespielt. So eine kleine Nadel, die dann in Wachs den Schall reingeritzt hat.
Genau, wir sind im Jahr 1877, wir sprechen über den Phonographen, so wie es auch genannt wurde, genau dieses Walz-System. So, aber so richtig ging es natürlich erst los mit jemandem, den du auch kennst, nicht persönlich, aber Emil Berliner, sagt er dir was?
Ja, Emil Berliner sagt mir was, das ist ein Hannoveraner tatsächlich.
Ach, ja?
Der hat in Hannover gewirkt, der ist auch zwischendurch nach Amerika gegangen. Ich meine, er war dann auch, hat auch Edison kennengelernt, das weiß ich aber tatsächlich nicht genau, aber er hat dann, kam wieder zurück nach Hannover und hat dann in Hannover Grammophon und Schallplatte erfunden.
Genau, diese flachen Scheiben zumindest dann auch damals, da sind wir jetzt im Jahr 1887, das waren so die Vorläufer, aber richtig los ging es natürlich erst mit der Vinyl-LP und da hat 1948 Columbia Records die LP auf den Markt gebracht, 33,1 Drittel Umdrehungen der Minute, hieß es damals noch. Ja, und das war dann relativ schnell das dominierende Musikformat. Wie ging es mit dir mit Schallplatten?
Meine Mutter hat natürlich Schallplatten und die hat auch immer noch Schallplatten und wir haben ja tatsächlich vor 2 Jahren, glaube ich, war das, zum Geburtstag einen neuen Plattenspieler geschenkt und jetzt hört sie ihre ganze alte Schallplattensammlung wieder ab. Und sie hat ganz viel Platten aus den 60er und 70er Jahren. Das war so die, ich würde jetzt sagen, Sturm- und Drangzeit meiner Mutter sozusagen. Und ich selber hatte nie Schallplatten, sondern habe dann halt bei meiner Mutter die Musik mitgehört und ich bin eingestiegen mit Kassetten. Hm.
Dann lass uns kurz bei den Schallplatten nochmal bleiben, bei den Kassetten. Ich habe auch Schallplatten natürlich, aber Kassetten, da bin ich natürlich auch eingestiegen. Wir sind ja auch nicht so weit auseinander. Kannst du es wissenschaftlich erklären, wie eine Schallplatte funktioniert? Ich meine, Schwingungen? Die Musik ist wahrscheinlich mechanisch als Rille gespeichert oder wie funktioniert
es? Genau, also bei Schallplatte ist es relativ leicht, das zu erklären. Das wird dann bei der CD ein bisschen komplizierter. Aber die Schallplatte, das Grundprinzip der Schallplatte ist ja immer noch das wie beim Grammophon. Und beim Grammophon war es so, du hast eine, oder wie bei der Wachswalze von Edison, man könnte sogar da anfangen, du hast eine Nadel und die Nadel ritzt eine Rille in eine weiche Oberfläche. Also bei Edison war es eben Wachs. Und wenn die Nadel bewegt wird, dann ist es eben keine gerade Rille, sondern es ist so eine schwingende, also so eine Schlangenlinie, kann man sagen. Hm. Und die Nadel wird in Abhängigkeit davon bewegt, wie halt der Schall ist. Wenn du jetzt sprichst oder Musik machst oder so, dann schwingt ja dadurch die Luft, der Schall breitet sich in der Luft aus. Das sind Druckschwankungen und diese Druckschwankungen übertragen sich dann über eine Mechanik, also da ist eine Membran, wie im Ohr auch, eine Membran, die bewegt wird durch die Druckschwankungen. Und diese Bewegung wird dann durch Mechanik auf die Nadel übertragen und die überträgt das dann in den Wachs. Ja, und beim Abspielen ist es dann so, dass die, ich bin ein bisschen heiser, ich wollte das vorhin schon sagen, wo ich deine Anmoderation unbeabsichtigterweise kaputt gemacht habe. Ich bin den ganzen Winter gut ohne Erkältung durchgekommen und jetzt bin ich ein bisschen heiser. Also tut mir leid, aber nur kurz als Erklärung, warum ich vielleicht ein bisschen komisch klinge. Jedenfalls, wenn dann der umgekehrte Weg gewünscht ist, also das abgespielt werden soll, dann läuft die Nadel eben an der Rille entlang und das Wackeln der Rille wird dann wieder über eine mechanische Verstärkung an eine große Membran übertragen und die überträgt dann die Schwingung an die Luft und das können wir dann hören. Also das Prinzip ist eigentlich ganz, ganz einfach und man kann das sogar machen. Also wer noch zu Hause eine Schallplatte und Plattenspieler hat, der kann mal so eine Plastikfolie, so eine Overhead-Folie. Also wenn ihr das zu Hause habt, Plattenspieler, Schallplatte und Overhead-Folie, da kann man wunderbar eine Schallplatte abspielen, indem man einfach die Spitze der Overhead-Folie in die Schallplatte hält, in die Rille hält und dann wird das Schwingen dieser Rille auf diese Overhead-Folie übertragen und dann kann man das hören. Das geht ganz gut, das ist ganz witzig. Klingt jetzt nicht super, aber zeigt, wie einfach das Prinzip ist.
Ja, spannend. Das konnte man später mit der Musikkassette nicht mehr so.
Nee, machen. Genau.
Ehrlich dazu,
das ging dann nicht mehr.
Eine interessante Anekdote. Es ist ja vor ein paar Jahren gewesen, dass die LP wieder die CD abgelöst hat, was die Verkaufszahlen angeht. Also es werden inzwischen mehr LPs verkauft als CDs inzwischen wieder.
Ja, ich glaube, CDs werden kaum noch verkauft. Also ich gehöre ja, meine Frau amüsiert sich immer wieder darüber, ich gehöre ja noch zu den Leuten, die tatsächlich immer noch mal CDs kaufen, nur um sie dann auf den Computer zu übertragen, was eigentlich totaler Quatsch ist. Ich könnte es mir gleich als MP3 kaufen, aber ich bin irgendwie, was das angeht, so ein bisschen oldschool und finde es einfach schöner, die CD zu kaufen, dann selber auf den Computer zu übertragen, weil das ist dann so meins. Und ich habe irgendwie so dieses Gefühl, so, das kann man mir auch nicht mehr wegnehmen, weil so ein Streamingdienst kann ja abgeschaltet werden oder so. Also das ist ja, das gehört einem ja irgendwie, nach meinem Empfinden gehört einem das nicht so richtig. Aber das ist, glaube ich, eine eher altmodische Sichtweise.
Ja, ja, man hört auch bewusster die Musik. Ich glaube schon, dass wenn man sowas Eigenes dann auch hat, hört man ganz bewusster auch die Musik. Und man hat sich ja auch dafür entschieden. Klar, finanziell steht das in keinem Verhältnis, aber ich kann es total nachvollziehen. Mir geht es ja auch mit Büchern oder manchmal auch mit Filmen. Es gibt ja auch Filme, für die man eh zahlen muss, analog oder digital. Dann ist auch schön, wenn man die analog hat. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich kaufe auch immer noch, kommen wir weg von der Musik, aber ich kaufe immer noch 3 Fragezeichen Hörspielkassetten zum Beispiel.
Also die kaufe gibt's ich. Gibt es die noch als Kassette?
Die 3 Fragezeichen gibt es noch als Kassette. Und da haben wir auch den Übergang zur Musikkassette. 1963 von Philips entwickelt, erfunden und ja, ab den 70ern dann ein Riesenerfolg auch. Gerade mit dem Aufkommen und der kam dann 1979, der Sony Walkman. Der erste Walkman, wo man ja Musik mit sich herumtragen konnte. Musik wird mobil. Das war schon was Besonderes. Und auch Mixtapes, sowas, wo man tatsächlich, und das ist der Unterschied, man kann aufnehmen. Man konnte von zu Hause aufnehmen, auch aus dem Radio, Songs und konnte dann die als sein eigen dann auch haben. Man musste sie dann auch nicht mehr kaufen.
Es gibt wunderschöne Filme, die genau dieses Thema Mixtapes auch thematisieren. Ich glaube, einer heißt High Fidelity mit... Ja. John Cusack,
Jack Black auch, ein tolles
Jack
Buch
Black,
auch.
Ja, sehr, sehr schöner Film, der genau dieses Mixtapes und so weiter thematisiert und dieses Musik zusammenstellen, Musik sammeln und mit dem Mixtape, was man dann seiner Angebeteten schenkt, auch so dieses quasi diese neue Form von Liebesbrief oder Liebeserklärung. Ja, ich bin auch mit Kassetten groß geworden in den 70ern und ich habe damals Hörspielkassetten gehabt. Ich war ein großer Fan von Huibu, damals mit Hans Clarin, der das gesprochen hat, dieses Schlossgespenst, was immer irgendwas gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, warum das ging, aber ich habe diese Kassetten damals geliebt. Und dann hatte ich später als Teenager so einen Doppelkassettenspieler, so einen tragbaren Doppelkassettenspieler und konnte da natürlich richtig geile Mixtapes machen, weil ich nämlich Sachen aus dem Radio aufnehmen konnte und dann das so zusammenschneiden konnte auf die zweite Kassette, dass ich eben dann das Gequatsche der Radiomoderatoren daraus geschnitten habe. Denn es war ja damals im Radio, ich weiß gar nicht, Ewigkeiten kein Radio mehr, aber damals war es ja so eine Art Sport der Moderatoren, dass die Musik so lange anmoderiert haben und in die Musik reingequatscht haben, bis dann der Text anfing oder das Musikstück so richtig anfing. Und sie genau dann kurz davor mit dem Reden zu Ende waren und dann ging der Gesang los oder sowas. Das war
oder am Ende reingesprochen haben. Am Ende.
Genau, genau.
Ja, da waren wir immer verärgert, wenn das passiert ist.
Das hat mich immer total genervt. Und irgendjemand, ich weiß nicht, ob mir das jemand erzählt hat oder so, aber ich hatte dann den Eindruck, dass sie das auch deshalb gemacht haben, damit die Leute eben nicht dauernd aus dem Radio irgendwelchen, also die Musik aufnehmen, weil die sollte ja gekauft werden, die sollte ja nicht aufgenommen werden.
Mit Sicherheit war das ein Grund dafür, dass man das auch so gemacht hat. Ein anderer Nachteil, den man auch mittragen musste, war der Bandsalat. Hast du auch immer dann manchmal Kassetten mit einem Kugelschreiber mit
Bleistift nicht
wieder reingelegt?
Bleistift. Der Klassiker war, also ich hatte immer Bleistift und natürlich, irgendwann wurden diese Gummiwalzen, die dieses Magnetband vorwärts getrieben haben, wurden die halt klebrig und schmierig und dann blieb da immer dieses Band da kleben. Dieser Kunststoff mit der Magnetschicht drauf und dann, ja, musste man in die Kassette rausholen und hat dann diesen Bandsalat gehabt, musste das dann da aufspulen. Ja, kenne ich alles.
Ja, und es war immer noch analog. Wir kommen auch gleich nochmal zum digitalen Wandel.
Ja.
Aber wie funktioniert denn so eine Kassette? Kannst du das erklären?
Ja, da ist es so, dass die Schwingung der Luft, also der Schall, nicht in eine mechanische Bewegung umgewandelt wird, sondern in eine elektrische Bewegung. Und das heißt, das Mikrofon, so funktioniert das jetzt ja auch, unsere Mikrofone nehmen den Schall auf und wandeln den Schall in ein elektrisches Signal um. Und man kann sich das so vorstellen, wenn man so eine Membrane hat, wie beim Lautsprecher. Also wenn man sehr kräftigen Bass hat, dann sieht man ja auch, wie die Lautsprechermembrane sich bewegt. Bei hohen Tönen sieht man das nicht mehr, weil das sehr schnelle Schwingungen sind. Aber bei Bass kann man das ja regelrecht sehen, wie sich dann die Membran vorwärts und zurück bewegt. Und beim Mikrofon ist es genau umgekehrt, da bewegt sich die Membran auch, aber sie wird angetrieben durch den Schall von außen. Beim Lautsprecher wird sie durch den Strom, der da durchfließt, angetrieben. Und diese Schwingung sorgt eben dafür im Mikrofon, dass dort, je nachdem, was es für ein Mikrofontyp ist, entweder eine Spannung erzeugt wird oder ein Stromfluss. Und der Stromfluss, das ist dann das Signal, was eben abhängig ist davon, wie die Membran schwingt, vereinfacht gesagt, wird durch eine Spule in ein Magnetfeld umgewandelt. Und das Magnetfeld wird auf diesem Magnetband von der Tonbandkassette gespeichert. Und der Vorläufer war ja das Tonband. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Das sind ja diese großen Geräte, diese Tonbandmaschinen, wo man dann diese großen, ja, wie heißen die, Spulen, wo dann das Band drauf ist, dann wird das so eingespannt. Also das war damals so der, ich weiß nicht, ich glaube, das ging so in den 50er, 60er Jahren los mit den Tonbändern, wo man dann auch aufnehmen konnte, auch in sehr guter Qualität. Und das Kompakte war dann, deswegen heißt ja Kompaktkassette auch Kompaktkassette, weil das eben alles in einem Gehäuse ist, wo das dann in kleines, wo das dann so genutzt werden konnte. Und auf diesen Tonbändern, auf diesen Magnetbändern wird dann eben, werden magnetische Felder gespeichert und das wird dann beim Abspielen wieder in Bewegung des Lautsprechers umgewandelt.
Warum gibt es denn den Klangverlust mit der Zeit? Das gibt es ja einen Klangverlust, oder? So.
Ja, weil das Magnetfeld mit der Zeit schwächer wird.
Mhm.
Aus verschiedenen Gründen. Und du hast halt, weil das analog ist, auch immer Rauschkomponenten, die damit reinkommen. Es gab ja dann später diese Chromkassetten und es gab Dolby damals, was das die hohen Frequenzen besonders verstärkt hat. Und dann die abgeschnitten hat und beim Abspielen wurden die dann wieder gedämpft, wiedergegeben und dadurch hast du es erreicht, dass das Rauschen weniger wurde.
Mhm.
Das war das Dolby-Verfahren damals. Und das brauchte man, weil eben die Kassette, diese Tonbänder sehr, sehr verrauscht waren und das Rauschen kam halt dadurch, dass dieses ganze Verfahren eben, ich überlege gerade, wie ich es denn einfach erklären kann, dadurch, dass das Ganze ja nicht bei 0 Grad oder nicht bei 0 Kelvin stattfindet, also nicht bei absoluter Kälte, bewegen sich die Moleküle die ganze Zeit. Und das beeinflusst so ein bisschen das Magnetfeld und sorgt dann dafür, dass das Signal nicht ganz, ganz sauber ist, sondern so ein bisschen verrauscht ist. Das ist sogenanntes thermisches Rauschen. Das ist ein Wackeln der Moleküle, die da beteiligt sind, einfach dadurch, dass es warm ist.
Mhm.
Dass es nicht 0 Kelvin ist, also nicht absolut kalt. Und das kriegt man zwar reduziert durch verschiedene technische Verfahren, aber du kriegst es halt nie ganz weg. Deswegen rauschen alte Aufnahmen auch immer. Und das wird mehr im Laufe der Zeit, weil das Wackeln halt, wenn du Temperaturschwankungen hast, dann verändert sich das, dann rauscht es mehr, rauscht es weniger. Also das ja ist halt da und du kriegst das nicht weg. Das ist der Nachteil bei den analogen Aufnahmen.
Ja, Rauschen hatten wir nicht bei den CDs, Aber allerdings mittlerweile, ich habe schon die ersten CDs, die definitiv nicht mehr laufen, also die nicht mehr gelesen werden können. Aber fangen wir ganz vorne an, 82 durch Sony und Philips, ja, eingeführt, ab den Anfang der 90er, Ende der 80er, klar, die hat den Markt dominiert. Das war,
ja,
ja, aber das ist ja digital dann auch gewesen. Wie funktioniert eine CD?
Ja, das ist ein ganz kleines bisschen komplizierter. Die Idee dahinter ist, dass du kein analoges Signal mehr überträgst, sondern ein digitales Signal. Und ein analoges Signal heißt, dass du, wenn du dir wieder diese Membran vorstellst, von einem Lautsprecher von mir aus, dann kann diese Membran ja eine Position von ganz nach vorne gedrückt bis ganz nach hinten gedrückt annehmen. Also du kannst sie ja so hin und her schieben. Mhm. Ich hoffe, man kann sich das vorstellen. Also wenn man sich so einen Lautsprecher anguckt, so einen größeren Lautsprecher, kann man das ja schön sehen, wie die wackelt. Und je nachdem, wie weit nach hinten die Lautsprechermembran bewegt wird, hängt davon ab, wie viel Strom da durchfließt. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen mehr Strom, bisschen mehr Bewegung der Membran. Und das ist analog. Das geht von Vollausschlag in die eine Richtung bis Vollausschlag in die andere Richtung. Digital bedeutet ja, dass es nur zwei Signale gibt, nämlich 0 und 1. Mhm. Und jetzt ist die Überlegung, wie kommt man von diesem Vollausschlag eine Richtung, Vollausschlag andere Richtung zu 0 und 1? Und das nennt man Digitalisierung. Und zwar passiert da Folgendes. Jede Position der Membran kann man eine Zahl zuordnen. Also das ist so wie, wenn die Membran ganz vorne ist, dann sind es vielleicht 5 Zentimeter, wenn sie ganz nach, wenn es eine große Membrane ist. Und wenn sie ganz hinten ist, dann sind es -5 Zentimeter. Und jetzt kannst du sagen, jede Position kannst du in Millimetern angeben. Ne? Also zu einer bestimmten Zeit hat die Membran jetzt eine Position von 1,25 Millimetern. Oder von 1,25 Zentimetern. So. Also 1 Zentimeter, 25 Millimeter nach vorne. Und einen kurzen Moment später ist es dann 1,3 Zentimeter, also 1 Zentimeter und 3 Millimeter vorne. Quatsch, was erzähle ich denn? So, also das heißt, jede Position dieser Membrane ordnest du eine Zahl zu. Und das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass du dann diese Zahl in eine digitale Zahl umwandelst, also in eine Zahl, die dann nur noch aus Nullen und Einsen besteht. Und dann hast du die Position der Membrane für jeden Zeitpunkt, wenn du dann so einen Verlauf hast, als Folge von Zahlen. Ich weiß nicht, ob man sich das gut vorstellen kann, aber im Grunde genommen guckst du, an welcher Stelle ist die Membrane jetzt, schreibst die Zahl auf, dann guckst du in der nächsten Sekunde, das ist ein bisschen langsam, kann man nicht so gut hören, schreibst wieder die Zahl auf und so weiter und so weiter. Hast du eine Reihe von Zahlen, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass du diese Zahlen umwandelst in digitale Zahlen, dann kannst du sie nämlich nur, dann brauchst du nur noch Nullen und Einsen, um sie zu übertragen. Und das speicherst du dann. Und das ist genau das, was auf der CD gespeichert ist. Das sind nämlich, das ist eine silberne Oberfläche, eine glänzende Oberfläche. Und da sind entweder Löcher drin oder keine Löcher drin. Das heißt, ein Loch ist dann, weiß ich gar nicht bei der CD jetzt genau, ob das eine Null und eine Eins ist. Sagen wir mal, das Loch ist die Null und die Eins ist die glatte Oberfläche. Bei der 1 wird das Licht, was da drauf kommt, reflektiert und bei dem Loch wird das Licht nicht reflektiert. Und dadurch kannst du dann so eine CD wunderbar ablesen. Und das macht man mit einem Laser. Und zwar mit einem Infrarotlaser, den kann man nicht sehen. Ist Licht, was wir nicht sehen können. Und der wird auf die Oberfläche fokussiert und tastet dann die Oberfläche ab. Und immer dann, wenn er ein Loch sieht, dann ist es eben eine 0. Und wenn er reflektiert wird, also es hell ist, dann ist es eine 1. Mhm. Und beim Auslesen wird dann diese Folge aus Nullen und Einsen wieder in Zahlen umgewandelt, in analoge Zahlen umgewandelt, die dann wieder in Position einer Lautsprechermembrane übersetzt werden.
Aber ich meine, da gibt es ja kaum Abnutzung an der CD. Aber warum funktionieren einige CDs heutzutage doch nicht mehr?
Weil im Laufe der Zeit diese Beschichtung einfach ihre Reflektivität verliert.
Okay.
Die werden einfach, das ist ja so, eine CD besteht aus mehreren Schichten. Du hast diesen, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ist es Acryl oder PVC? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es ist jedenfalls ein Kunststoff, der ja durchsichtig ist. Auf diesem Kunststoff, auf der einen Seite wird die glänzende Schicht draufgedampft, in die dann die Löcher reingebrannt werden, um diese Zahlen wiederzugeben. Und darauf kommt dann so eine Schutzschicht und darauf ist dann die Schicht, wo die CD bedruckt ist. Also wo dann draufsteht, was weiß ich, aber Visitors oder so, was ja die erste CD war, die damals gemacht worden ist. Mhm. Und diese Schichten ja verlieren im Laufe der Zeit eben oder zersetzen sich im Laufe der Zeit, so wie Lack im Laufe der Zeit ja auch brüchig werden kann.
Mhm. Verstehe. Also Vorteil natürlich, besserer Klang, kein Rauschen. Man kann ja endlich auch mal die Tracks, die Songs skippen. Das konnte man ja bei der LP nur händisch und bei der CD musste man auch spulen. Ja. Jetzt konnte man tatsächlich auf den Knopf drücken, nächster Song. Das war schon auch ein Vorteil.
Wobei, es gab ja Kassettenspieler, die auch diese Vorspulfunktion hatten, die dann gestoppt haben, wenn es still wurde und das nächste Lied angefangen hat. Das gab es dann später auch, ja.
Okay, das wusste ich gar nicht. Spannend. Aber lass uns jetzt von der CD zur nächsten Weiterentwicklung kommen. Ja, 87 bis 92 wurde auch am Fraunhofer-Institut übrigens in Deutschland, das wusste ich bis vor kurzem gar nicht, du wusstest das mit Sicherheit, etwas anderes entwickelt, was Mitte der 90er dann zum Standard wurde. Und du hast es auch schon angesprochen, MP3.
Ja, und da muss ich mit einer großen Legende, die das Fraunhofer-Institut immer wieder von sich gibt und auch immer wieder behauptet, aufhören. Das wurde nicht allein am Fraunhofer-Institut entwickelt, sondern der Startschuss dafür wurde in Hannover gemacht tatsächlich. Und ich habe den, der die MP3-Gruppe geleitet hat, das war nämlich nicht, ich vergesse immer seinen Namen, der Herr, der als der MP3-Erfinder immer genannt wird und sich auch so feiern lässt, das war der nicht alleine. Karl-Heinz Brandenburg heißt er. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt. Ja. Karl-Heinz Brandenburg, das war der nicht alleine, sondern das ist eine ganz interessante Geschichte, die ich ganz gut kenne, weil ich nämlich den Leiter dieser MP3-Gruppe mal kennengelernt habe. Der ist letztes Jahr im Dezember leider verstorben. Das war Hans-Georg Musmann. Und das war ein hannoverscher Elektrotechnik-Ingenieur. Ein sehr, sehr netter Mensch. Ich habe den mal kennengelernt vor vielen Jahren im Rahmen eines Projektes, was ich an der Uni gemacht habe. Und da gibt's auch, ich habe ein Interview mit ihm geführt und das findet man auch bei YouTube. Und der hat damals die MP3-Gruppe geleitet. Und der hat sich sein ganzes Berufsleben, sein ganzes Forscherleben lang mit Audio- und Videokodierung beschäftigt. Und der hat mir die Geschichte so erzählt und er hat auch ein Paper veröffentlicht und es hat auch Fraunhofer-Institut akzeptiert. Das ist also jetzt keine Legende von ihm, sondern es ist tatsächlich so, dass das auch anerkannt worden ist von Fraunhofer. Die haben aber trotzdem so eine große mediale Präsenz, dass es immer heißt, Fraunhofer hat das entwickelt. Jedenfalls war es so, dass der Hans-Georg Musmann diese Gruppe geleitet hat und die bestand aus einer Gruppe von vielen Wissenschaftlern, Elektrotechnik-Ingenieuren, soweit ich weiß, überwiegend. Und MP3 selber besteht aus, ich meine, 10 Patenten, also 10 wesentliche Patente. Der Karl-Heinz Brandenburg hat ein paar von diesen Patenten tatsächlich gemacht. Aber zu sagen, Karl-Heinz Brandenburg ist der Erfinder, das ist falsch tatsächlich. Und ich habe in diesem Interview habe ich auch den Hans-Georg Musmann gesagt, dann sind Sie ja der Erfinder von MP3. Und er sagte, nein, das bin ich nicht. Ich war der Leiter der MP3-Gruppe. Es gibt nicht einen Erfinder. Verstehe. Ich habe diese Gruppe geleitet und die erste Sitzung dieser Gruppe war in Hannover im Hochhaus der Elektrotechnik. Er hat mir diesen Seminarraum gezeigt, wo die erste Sitzung stattfand und meinte, hier war die Sitzung und hier waren die und da waren damals auch die und die Leute und so dabei und wir haben das dann gestartet und in Hannover war die Audiogruppe und in Braunschweig damals war die Videogruppe. Und parallel dazu wurde der Videostandard, die Videokodierung entwickelt, die das komprimiert. Und das Spannende bei MP3 ist ja die Idee, und das hat mir der Herr Musmann damals auch erzählt, die Audio-CDs haben eine ziemlich große Datenrate, weil die Signale, die werden halt, hatte ich ja erzählt, die werden in Zahlen übersetzt und diese Zahlen werden dann auf den CDs gespeichert. Und damit man so ein Signal gut reproduzieren kann, damit also danach wieder das rauskommt, was vorher reingegangen ist, braucht man eine gewisse Datenrate. Das heißt, man braucht, ich hatte ja gesagt, man guckt sich die Position der Membrane an, bildlich gesprochen, schreibt die Zahl auf. Und ich habe vorhin gesagt, wenn man das einmal pro Sekunde macht, dann hört man gar nichts. Man muss das, damit wir das Signal gut hören können, mit mindestens 20 Kilohertz machen. Das heißt, man muss 20.000 Mal pro Sekunde eine Zahl aufschreiben. Damit daraus dann das Signal wieder gut rekonstruiert werden kann, dass wir es gut hören können. Würde ich jetzt so weit führen, zu erklären, warum es jetzt genau 20 Kilohertz sein müssen und nicht 10 und was weiß ich was. Das können wir vielleicht bei einer anderen Stelle mal machen. Aber das Wichtige ist halt, du musst diese Zahl oft genug sozusagen aufnehmen. Und wenn du Stereo haben willst, musst du zweimal 20.000 Mal pro Sekunde Zahlen aufschreiben. Und diese Zahlen müssen eine gewisse Größe haben, damit sie die Position der Membrane fein genug wiedergeben können, damit du nicht so Stufen hast, so große Stufen. Das wäre für den Klang nicht schön. Und lange Rede kurz, du hast über ein Megabyte pro Sekunde, was du an Daten übertragen musst. Mhm. Das klingt heute alles total lächerlich, aber wir reden von etwas, was jetzt fast 50 Jahre her ist. Also die ersten Ideen waren vor 50 Jahren. Und der Herr Mußmann hat mir gesagt, naja, sie hatten damals, es ging mit dem Internet los, sie hatten ganz wenig Datenrate im Internet. Also nicht so wie heute Glasfaser 600 Mbit oder so, sondern da waren wir bei einigen Kilobit, wenn es hochkam. Das heißt, man konnte eine CD gar nicht über das Internet in Echtzeit übertragen. Man konnte keine Musik übertragen über das Internet, weil das Internet zu langsam war und die Datenrate zu hoch. Und das war bei ihm so die Idee und deswegen kam diese Idee mit MP3 auf, zu sagen, wir müssen die Datenrate irgendwie reduzieren. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich muss man das Internet schneller machen, aber wir haben an verschiedenen Seiten sozusagen gearbeitet. Und das war der Auslöser. Und dann haben die sich hingesetzt und haben überlegt, wie kann man denn die Datenrate reduzieren? Und der Trick, in kurz gesagt, ist, das sind zwei Aspekte. Der eine ist die sogenannte Psychoakustik und der andere ist Komprimierung von Daten. Also wie kannst du irgendwie Muster erkennen, die du einfacher beschreiben kannst, sodass du weniger Daten brauchst, um etwas zu erklären. Also ein Beispiel, ein Lattenzaun. Kannst du dadurch beschreiben, dass du immer sagst, Latte 5 cm, Latte 5 cm, Latte 5 cm. So. Und dann so lange, bis dann der Zaun zu Ende ist. Du kannst aber auch sagen, dieser Zaun ist 10 Meter lang und hat, was weiß ich, 20 Latten und die haben einen gleichmäßigen Abstand. Mhm. Da hast du viel weniger Platz mit im Grunde genommen der gleichen Information. Mhm. Also einmal sagst du den, beschreibst du ganz genau den ganzen Zaun oder du sagst, naja, der Zaun ist so und so aufgebaut. Und mit der Information kannst du den Zaun rekonstruieren. Das ist die Idee von Datenkomprimierung. Und bei MP3 nutzt man das zum einen und man nutzt die sogenannte Psychoakustik. Man hat nämlich festgestellt, dass wir bestimmte Töne nicht mehr hören, wenn andere Töne in der Nähe lauter sind.
Verstehe.
Das ist so eine Überdeckung, nennt sich das. Also das ist wie in der Disse. Wenn du in der Disco bist und versuchst zu reden, dann hörst du das dein Gegenüber ja gar nicht mehr so richtig gut. Du hörst nur noch bestimmte Aspekte. Unser Gehirn ist sehr, sehr gut darin, daraus dann wieder die Information zu rekonstruieren. Aber so von der Grundidee her, wenn die Umgebung sehr, sehr laut ist, hörst du bestimmte Geräusche gar nicht mehr. Mhm. In der Tonaufnahme sind diese Geräusche aber drin. Du brauchst sie aber gar nicht. Und die Grundidee von MP3 ist eben zu sagen, man nimmt dieses Signal und guckt, welche Geräusche überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden können, weil andere Geräusche sie überdecken und die werden rausgefiltert. Mhm. Und dadurch kriegst du eben Kompressionsraten vom Faktor 10. Das heißt, aus einem Megabit, über einem Megabit pro Sekunde, hast du plötzlich nur noch 100 Kilobit pro Sekunde. 128, um genau zu sein, war damals so. Und dann hast du eine Qualität, die für die meisten Menschen, es gibt Menschen, die hören, wenn das MP3 komprimiert ist, die haben gewisse Gehöranomalien, ich weiß gar nicht genau, was das genau, wie das genau ist, aber es gibt Menschen, die hören das, aber es sind sehr, sehr wenige. Die meisten Menschen hören den Unterschied nicht zwischen einem nicht komprimierten Signal und einem komprimierten Signal.
Also, aber sprich, es ist natürlich eine andere Qualität dann sozusagen. Und ein Unterschied ist auch noch, den wir vorhin angesprochen haben, die Musik wird, wie kann man das sagen, entmaterialisiert, kann man das so sagen? Wir haben ja jetzt kein physisches Ding mehr, sondern eine Datei.
Ja, das könnte man so sagen, aber im Grunde genommen, in dem Moment, wo du die Musik auf ein Magnetband speicherst, hast du ja auch nichts Physisches mehr in dem Sinne, dass du das anfassen kannst. Also so physisch wie die Rille auf einer Schallplatte oder auf einer Wachswalze. Also,
man kann die Kassette anfassen. Du kannst ja die Datei.
Ach so, ja.
Also das ist der Unterschied. Also 1999, lass uns da einen kleinen Schritt machen, Napster, ja, die große Revolution damals. Ja. Ich weiß nicht, ob es Napster heute noch gibt, ich glaube.
Oh, das weiß ich auch gar nicht.
Nicht mehr in der Art und Weise, aber das war, ja, der Musiktausch, manchmal oft illegal auch, darf man nicht vergessen.
Also eigentlich immer, das hat illegal angefangen, das war komplett illegal.
Genau. Ja, ja. Wurde dann später ja, glaube ich, noch so ein, wo man monatlich bezahlt hat und dann war es irgendwie rechtlich. Aber 2001, und das ist auch ein ganz wichtiger Teil, da kommt der erste iPod auf den Markt. Apple bringt den iPod, wo man auch wieder die Musik tragbar auch gemacht hat. Ich habe noch alte MP3-Player, wo du auch nur 5, 6 Songs drauf machen konntest. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, also ich hatte in den 90ern tatsächlich sogar noch einen Walkman. Da hatte ich dann ein bisschen Geld und hatte einen Walkman. Ende der 80er, Anfang der 90er habe ich mir den geholt. Den habe ich auch immer noch irgendwo. Das war für mich total klasse, weil ich damals sehr viel Fahrrad gefahren bin zur Arbeit und dann immer mit dem Walkman mir meine Musikkassetten zurechtgeschnitten habe oder auf Kassette meine Musik zusammengeschnitten habe und dann mit dem Walkman dann auf dem Weg zur Arbeit das hören konnte. Und für mich war der iPod, das war großartig. Mhm. Das war wirklich toll. Und ich habe mir aber, das war noch während der Zeit Studium und dann Promotion und da hatte ich auch nicht so viel Geld. Der erste iPod, den ich mir geholt habe, das war, wann war das? 2006 oder 2007. Das war dieser große damals noch mit eingebauter Festplatte, also richtig drehender mechanischer Festplatte, der, ich weiß ja, 100 Megabyte oder sowas hatte. Ich weiß es gar nicht mehr. 160 Megabyte hatte der, glaube ich. Und Megabyte oder Gigabyte? Ich weiß es gar nicht mehr, siehst du. Und das war großartig und ich war stolz wie Hulle, als ich dieses Ding hatte.
Das kann ich mir vorstellen. Aber wir gehen auch weiter mit der Zeit, denn etwas anderes hat dann tatsächlich noch den MP3-Player abgelöst. Und zwar, dass das bis heute auch noch Standard ist. Wir kommen zu den Streaming-Diensten. 2005 YouTube, 2008 Spotify, ab den 10ern dann auch ja wirklich der Standard und mit weltweit natürlich der wichtigste Kanal für Musikhörende. Aber das ist das, was du gesagt hast, man besitzt nicht mehr die Platte, die CD, die Musikkassette, aber auch die Datei gar nicht mehr, sondern die liegt irgendwo auf dem Server und man hört sie sich an. So, das ist der Unterschied.
Ja. Da sind wir wieder bei diesem physischen. Also dass die Musik digitalisiert worden ist, das ist für mich noch gar nicht so dieses weg von dem physischen, weil die Datei liegt ja bei dir auf irgendeinem Speichermedium. Und das ist jetzt tatsächlich auch nochmal, das ist eine neue Qualität, wo ich dann auch tatsächlich sage, ja, das ist dann nicht mehr physisch vorhanden, jetzt ist die Datei halt irgendwo gespeichert. Und du weißt auch, also du weißt ja nicht wo, du weißt zwar, wie es heißt, das heißt dann irgendwie so und so Cloud, aber wo das tatsächlich gespeichert ist, das weißt du dann nicht mehr. Und das finde ich, bei manchen Sachen finde ich das sehr praktisch, aber bei Musik bin ich tatsächlich so oldschool, dass ich das irgendwie komisch finde und ich möchte meine CDs haben und möchte die selber digitalisieren und selber speichern und ich habe auch auf meinem Rechner das alles tatsächlich direkt auf dem Rechner gespeichert.
Wir legen ja auch beide auf, wir sind ja beides auch DJs sozusagen. Ja. Ich habe tatsächlich eine externe Festplatte mit der Musik. Hast du das auch so?
Bei mir ist das alles auf dem iPad. Also ich habe auf dem iPad so ein DJ-Programm, ich mache das ja nicht so professionell wie du, ich habe so ein DJ-Programm, was sehr gut funktioniert und was für die Acts, die ich mache, sich wunderbar bewährt hat und das iPad hat einen so großen Speicher, dass dort meine gesamte Musikbibliothek draufpasst und das heißt, ich habe dann die ganze Musik dabei und brauche keine externe Festplatte. Wenn ich es jetzt ein bisschen professioneller machen würde oder wenn ich es überhaupt professionell machen würde, ich würde ja nicht mal sagen, dass ich es professionell mache, wenn ich es jetzt professionell machen würde, würde ich mir tatsächlich, weiß nicht, eine externe Platte, ich weiß es gar nicht, wie ich es machen würde, wahrscheinlich würde ich mir einen Laptop nehmen, da alles drauf spielen und den dann an so ein Mischpult anschließen, an so ein DJ-Pult anschließen.
Controller habe ich ja auch, genau.
Ja, DJ-Controller, genau, das ist mir gerade nicht eingefallen, ja.
Was kommt nach den Streaming-Diensten? Was wird das nächste sein? Kann man sowas schon abschätzen?
Oh, das ist immer schwierig. Wie heißt es so schön? Prognosen sind immer schwierig, insbesondere wenn es um die Zukunft geht. Das Interessante ist im Augenblick, das hattest du ja vorhin angedeutet, das haben wir dann gar nicht weiter besprochen, das ist so das Thema Schallplatte. Also es gibt einen gewissen Hang zum Retro, also so eine Hinwendung zum Retro, wo dann plötzlich so etwas wie Schallplatte und dieses physische, das ist ja sehr physisch, ne? Du hast die Schallplatte, legst sie hin, du musst sie entstauben, du legst den Tonarm da drauf, das knistert und du kannst zusehen, wie die Musik abgespielt wird, dass das tatsächlich eine immer größere Zahl von Menschen offenbar, denn die Plattenverkäufe nehmen ja eher zu, soweit ich weiß, wieder anspricht und das attraktiv finden. Was ich wenn man so den Konsum von Musik sich anschaut und es bedauern auch Leute, die Musik produzieren, die mit sehr hohem Aufwand die Musik produzieren, dass diese Qualität gar nicht mehr wahrgenommen wird. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis Leute, die Toningenieur studiert haben und was die so erzählen, was für ein Aufwand zum Teil getrieben wird, um so eine Aufnahme gut zu machen und was für die auch gut bedeutet. Und wie enttäuscht sie dann sind, dass das dann über irgendwelche Handy-Lautsprecher oder so abgedudelt wird. Das ist wirklich, naja, also das, da verliert die Musik und das, was da drin steckt, massiv an Wert. Und ich finde auch an der aktuellen Musik, dass man das auch an der, sag ich mal, musikalischen Qualität der Musik feststellt. Also die ist, sag ich mal, also ich finde die nicht mehr attraktiv, die aktuelle Musik, die man, wenn ich mal was im Radio höre, was Neues. Und ich finde es auch ganz bemerkenswert, es werden ganz viel alte Sachen immer noch gespielt, die auch tatsächlich, was Komposition, was Produktion und diese ganzen Dinge angeht, einfach besser sind. Das Neue ist sehr schnell gemacht und das wird durch KI, und das ist wahrscheinlich so eine Entwicklung, die auch jetzt massiv noch mehr kommen wird, das wird durch KI ja nicht besser, weil die, sag ich mal, Einförmigkeit, die Langeweile, die moderne Musik häufig auszeichnet, finde ich, aber das ist jetzt meine sehr persönliche Meinung, das wird eher noch verstärkt dadurch.
Ja, ich meine, es liegt ja, wie gesagt, wie du es auch gerade gesagt hast, daran, dass man auch Musik heutzutage viel einfacher produzieren kann und dadurch hat es auch in vielen Dingen, es gibt immer noch die Hits, aber in vielen Dingen auch nicht die Qualität, wie es dann tatsächlich vielleicht früher hatte. Aber wir sind auch alte Männer und sagen, früher war alles besser. Also wer weiß.
Ja, das muss man da auch mit berücksichtigen, das stimmt. Von daher betone ich auch ganz bewusst, das ist meine Meinung, aber ich finde das langweiliger tatsächlich. Und wenn ich dann wirklich mal, und das ist übrigens auch noch so ein Punkt, wenn ich mir dann wirklich mal Zeit nehme, ganz in Ruhe in die Musik reinzuhören, ist es auch nochmal ein ganz anderer Genuss, als wenn Musik nebenbei dudelt. Und leider, und das ist so ein negativer Aspekt dieser Allverfügbarkeit von Musik, das verführt natürlich auch zu diesem Nebenbei-Konsum. Mhm. Ne, du kannst es halt, ich habe
immer noch oberflächlicher Musik als früher. Es ist halt leider so.
Ja.
Wie du es gesagt hast, Musik war früher wertvoller. Oder?
Genau, und das, und diese, das ist etwas, das nehme ich mir tatsächlich auch jetzt vermehrt auch vor, mir die Zeit zu nehmen, wenn ich zum Beispiel im Zug fahre und ich nach Fulda unterwegs bin oder zurück, mal nicht nebenbei irgendwie noch zu lesen und irgendwas dudelt in meinen Kopfhörern, sondern wirklich auch mal mit dem Blick aus dem Fenster raus in die Landschaft konzentriert auf die Musik zu hören und dann auch, das habe ich neulich mal wieder gemacht, auch CDs, die ich kenne, nochmal völlig neu wahrzunehmen und festzustellen, das ist ja schön und da sind ja Aspekte drin, die sind mir vorher gar nicht aufgefallen. Und das ist etwas, was ich nur empfehlen kann, das dann auch wirklich mal zu machen, muss ich echt sagen.
Ja, wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch zwei Quizfragen an dich, als CD-Besitzer. Weißt du, was die erste CD war?
Ja, hatte ich ja gesagt. Die übrigens auch in Hannover produziert worden ist. Das war The Visitors von ABBA. Das wurde in dem Polygram-Werk in Langenhagen so produziert. Ich bin gestern da übrigens mit dem Auto lang gefahren, weil ich in Langenhagen was besorgen wollte. Und das steht jetzt leer und jetzt ist aktuell, steht gerade bei uns in der Zeitung die Überlegung, daraus eine Flüchtlingsunterkunft zu machen. Mhm. Aber das steht an der Autobahn, also wenn man da lang fährt, kann man dieses Gebäude sehen und da wurde damals weltweit die erste CD produziert und das war The Visitors von ABBA.
Weißt du auch, warum die Standard-CD, und das ist meine abschließende Frage, am Anfang auf 74 Minuten festgelegt worden ist?
Ja, weil eine bestimmte Sinfonie, ich weiß aber nicht mehr welche, da drauf passen sollte, ohne dass die CD, beziehungsweise damals musste man ja die Platten wenden, das waren ja irgendwie 25 Minuten pro Seite, dass das komplett auf eine CD passt.
Genau, der Sony-Vizepräsident Norio Oga war großer Klassik-Fan, aber auch, ich glaube, selber auch Musiker und es war Beethovens 9. Die längste Aufnahme von Beethovens 9. sollte komplett draufpassen. Sehr gut, damit hast du das Quiz bestanden, damit hast du auch den Podcast überstanden. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir.
Vielen lieben Dank, Shaggy. Ja, so viel kann ich gar nicht mehr dazu sagen, außer es lohnt sich wirklich, wenn man Musik hört, zwischendurch mal auch ganz bewusst zuzuhören und sich wirklich reinzufinden in die Musik und das nochmal neu zu entdecken und neu zu genießen. Ich kann das nur empfehlen und ich habe da jedenfalls sehr viel Spaß mit und ja, wünsche euch auch viel Spaß damit und bis bald.